weil diese Predigt hat den Titel Du solltest fröhlich sein. Für den letzten Teil des Gleichnisses vom verlorenen Sohn, den wir jetzt vor uns haben, ist es hilfreich, wenn wir uns noch einmal den gesamten Bibeltext dazu ansehen. Der steht in Lukas 15, den lese ich jetzt vor. Es pflegten sich ihm aber alle Zöllner und Sünder zu nahen, um ihn zu hören. Und die Pharisäer und die Schriftgelehrten murrten und sprachen, dieser nimmt Sünder an und isst mit ihnen. Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch unter euch, der 100 Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden, und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die keine Buße brauchen. Oder welche Frau, die 10 Drachmen hat, zündet nicht, wenn sie eine Drachme verliert, ein Licht an und kehrt das Haus und sucht mit Fleiß, bis sie sie findet. Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie die Freundinnen und die Nachbarinnen zusammen und spricht, freut euch mit mir, denn ich habe die Drachme gefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, so ist auch Freude vor den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Und er sprach, ein Mensch hatte 2 Söhne. Und der Jüngere von ihnen sprach zum Vater, gib mir den Teil des Vermögens, der mir zufällt, Vater. Und er teilte ihnen das Gut. Und nicht lange danach packte der jüngere Sohn alles zusammen und reiste in ein fernes Land, und dort verschleuderte er sein Vermögen mit ausschweifendem Leben. Nachdem er aber alles aufgebraucht hatte, kam eine gewaltige Hungersnot über jenes Land, und auch er fing an, Mangel zu leiden. Da ging er hin und hängte sich an einen Bürger jenes Landes, der schickte ihn auf seine Äcker, die Schweine zu hüten. Und er begehrte, seinen Bauch zu füllen mit den Schoten, welche die Schweine fraßen, und niemand gab sie ihm. Er kam aber zu sich selbst und sprach, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Brot im Überfluss, ich aber verderbe vor Hunger. Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Mache mich zu einem deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als aber noch fern war, sah ihn sein Vater und hatte Erbarmen, und er lief, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir und bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber der Vater sprach zu seinen Knechten, bringt das beste Festgewand her und zieht es ihm an, gebt ihm einen Ring und seine Hand und Schuhe und die Füße und bringt das gemästete Kalb her und schlachtet es und lasst uns essen und fröhlich sein. Denn dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden, er war verloren und ist wiedergefunden worden. Und sie fingen an, fröhlich zu sein. Aber sein älterer Sohn war auf dem Feld, und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen, und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Sein Vater nun ging hinaus und redete ihm zu. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten, und mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser, dein Sohn, gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir, und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden, und er war verloren und ist wieder gefunden worden. Soweit der Text. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Dieses Wort leitet die heutige und damit die vierte Betrachtung dieses Textes ein. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Und wohl bemerkt, dass sie damit aufgehört hätten, lesen wir nirgends. Dieses schöne Wort Gottes kann man nicht leichtfertig überlesen. 13 Mal kommt fröhlich in den Psalmen vor. Insgesamt 53 Mal steht es in der Schlachterbibel. Ein Beispiel: der Kämmerer zog fröhlich seine Straße, nachdem er getauft worden war. Der Römerbrief zählt in den praktischen Anweisungen des Kapitels 12 die folgenden mit auf: Seid fröhlich in Hoffnung, im Bedrängnis haltet stand, seid beharrlich im Gebet. Und unabhängig von den Umständen, so sagt es uns das Wort aus 2. Korinther 6,10, als Betrübte, aber immer fröhlich, als Arme, die doch viele reich machen, als solche, die nichts haben und doch alles besitzen. Ja, fröhlich, vom Ende her. Und dann hebt noch Offenbarung 12,12 den Herzensblick an die rechte Stelle. Da steht darum: Seid fröhlich, ihr Himmel und die ihr darin wohnt. Unser Herr Jesus hat diesbezüglich in den vorhin angeführten Gleichnissen zweimal betont: Ich sage euch, so wird auch Freude sein im Himmel über einen Sünder, der Buße tut. Und so einen haben wir hier im Text vor uns. Der jüngere Sohn ist wieder da. Freude herrscht im ganzen Haus. Sie fingen an, fröhlich zu sein. Und Freude herrscht im Himmel über jeden Sünder, der umkehrt. Da freut sich der Vater. Und Jesus sagt, er selbst, der Vater hat euch lieb. Und auch die Engel Gottes freuen sich. Wir sind hier auf Erden oft viel zu sehr niedergedrückt, bekümmert und gebeugt, als dass wir an diese Freude des Himmels denken. Nicht wahr? Wir spulen tagtäglich gekrümmt unseren kümmerlichen Alltag ab. Uns kommt der Gedanke gar nicht, dass sich der Vater und der ganze Himmel mit ihm freut. Und wir tun, als stünde uns der Himmel gerade so gleichgültig gegenüber wie die Welt, die uns umgibt. So ist es aber nicht. Jesus legt doppelten Wert auf dieses Wort: Der Himmel freut sich. Und es geht dabei nicht um die Bekehrung eines Quartalseifers oder eines Massenmörders, es geht um ein Gotteskind, das sich entfernt hat und das nun endlich in sich gegangen und zum Vater umgekehrt ist, weg von seiner Bosheit, mit Hilfe des Herrn. Und es hat ja Auswirkungen auf deine Hausgenossen, auf deinen Mann, auf deine Frau, auf deine Kinder, wenn du endlich umgekehrt bist. Ja, auch du und ich, jahrelang schon Christen, aber da sind ja Dinge in deinem Leben, die längst eine Umkehr nötig machen. Wir betreten damit in dieser Stunde ein für viele unangenehmes, aber heilsames Gebiet. Ja, sie fingen an, fröhlich zu sein, denn einer ist heimgekehrt. Doch in diese Freude im Vaterhaus mischt sich dann leider ein Aber. Wie so oft. Eines der peinlichsten, eins der folgengeschwärzten Aber im Wort Gottes. Dazu kommen wir gleich. Bleiben wir aber noch etwas beim Fröhlichsein. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Er war verloren und ist wiedergefunden worden, sagt der Vater. Wir haben das Wichtigste dabei sicher nicht überhört. Er hat mein Sohn gesagt. Der Vater sagt nicht, dieser Mensch war tot, sondern er sagt mein Sohn. Was ist das für ein wunderbares Wort für christliche Sünder? Alle, die meinen, der Buße nicht zu bedürfen, die werden das jetzt nicht verstehen. Wer aber seine absolute Verderbtheit, seine Sündernatur und damit seinen geistlichen Tod erkennen durfte vor Gott als verlorener Sohn, und das kann ja nur ein Mensch, dem Gott mit seinem Wort ins Herz gesprochen hat und ihm seine innere Abtrünnigkeit als Gotteskind aufzeigt, dem ist nach einem neuen Anfang, dem ist es um die Vatergnade Gottes zu tun, mehr als um alles andere. Und er wird ja mit den Jahren immer unruhiger. Das ist eine heilsame Unruhe. Wie lange werden viele verfolgt von dem Wort aus Römer 2,4, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut und erkennst nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? So einer, der einst herausgerufen wurde, nun aber in der Ferne vom Vater lebt, der kann auf Dauer nicht ruhen, nicht im Sinne Gottes leben, bevor nicht der Vater über ihn sagt, dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Und das ist eine oft verdrängte Tatsache, nicht wahr? Aber der Prozentsatz derer, die die frohe Botschaft von Christus einst angenommen haben, dann aber hinausgingen in die Welt, in die Arbeitswelt, in die Familienwelt, in die Welt der Sorgen oder auch des Reichtums, in die Welt der Selbstzentriertheit. Dieser Prozentsatz ist höher, als wir alle zugeben werden. Wo ist es denn jetzt das Herz deines Bruders, deiner Schwester, die neben dir sitzen? Wo sind sie jetzt wohnhaft? Wo ist ihr Bürgertum? Und du selbst? Wo bist du? Jesus sagt in der Bergpredigt, wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Und dieses Gleichnis Jesu wird ja bestimmten Menschen gesagt. Damals waren es die Pharisäer und die Schriftgelehrten. Heute sind es die bibelkundigen Christen in Kirchen und Gemeinden, die aber innerlich längst nicht mehr im Vaterhaus weilen. Tot und verloren sind sie, vom Feind überlistet, zu bloßem Scheinleben erweckt, christlich übertünchte Gräber. Natürlich sind sie gemeinschaftlich perfekt geschmückt und in christlicher Art gekleidet. Die Wangen sind geschminkt wie gesund, die Lippen wirken lebendig und doch tot. Tot sind wir so vor Gott, so viel wir uns auch als lebendig darstellen und aufputzen. Denn blind ist ja der Mensch, der nicht mehr die Herrlichkeit Gottes erkennen kann. Nicht oder nicht mehr die Liebe des Heilands sehen kann und nicht das eigene Verderben. Wie viele Christen leben denn im Streit und in Missgunst, in Neid und Hochmut, in Stolz und Rechthaberei, in der Ehe und in ihrer Familie? Und jahrelang bezeugt es der Geist Gottes ihrem Geist. Sie aber hören auf die feine Stimme längst schon nicht mehr. Ja, taub ist der Mensch, der die Warnungen Gottes nicht mehr hören kann. Ist das nicht schon Hölle genug, das nicht zu haben, was der Mensch in Gott haben kann? Aber hier, einer, der tot war, ist wieder lebendig geworden. Er hat wieder Augen und Ohren für des Vaters Wort. Sein Herz schlägt wieder am Vaterherzen. Er war verloren und ist wiedergefunden worden. Heißt es hier, er sei heimgekehrt? Nein, er ist gesucht worden und gefunden worden, war tot und ist wieder lebendig geworden. Das ist interessant, dieses aufwühlende Gleichnis, nicht wahr? Für den Vater war er tot und verloren. Um es gleich vorwegzunehmen, Christus ist einmal für uns gestorben, hat für unsere Sünden bezahlt, hat uns mit sich in den Tod gerissen am Kreuz, und wir sind Gottes Werk, geschaffen in Christus, wenn wir in dem neuen Leben wandeln, das er uns in Christus mit dessen Auferstehung gegeben hat. Wir sind zum neuen Leben gekommen in Christus, wenn wir in Christus sind. Und deshalb ermahnt er uns nicht umsonst, bleibt in mir. Wer aber von uns ist nicht weggegangen, jeder in sein Haus, zu seiner Hantierung, zu seinem Eigenleben? Zu wem spricht Gott denn hier? Zu den Seinen. Einst zum Volk Israel, zum Haus Jakob, das steht in Jeremia 2, hört das Wort des Herrn, ihr vom Haus Jakob und alle Geschlechter des Hauses Israel, so spricht der Herr, was haben eure Väter denn Unrechtes an mir gefunden, dass sie sich von mir entfernt haben und dem Nichtigen nachgegangen und zunichte geworden sind? Wer wird also angesprochen? Immer die Pflanzung des Herrn, sowohl im Alten Testament wie im Neuen Testament und auch heute hier bei uns. Nicht der Herr wird von uns gepflanzt, ihr versteht. Heute spricht Gott mit uns. Ist es nicht wieder so, wie es früher war? Hat er nicht recht? Viele, ja die meisten, die allermeisten sind bald innerlich weggegangen. nicht lange danach, wie es heißt, aus mannigfaltigen Gründen und haben ihr Erbe durchgebracht, mit Familiensorgen, mit Karriereplänen, mit zeitaufwendigen Hobbys, mit Freunden und vielen anderen mehr, mit Sünde. Das alles hat uns Meter für Meter vom Vaterhaus entfernt. Die Dornen haben das gottgegebene neue Leben erstickt und haben es überwuchert. Und nicht wenige fragen, schreiben, rufen deshalb dann andere an, statt dass sie Gott anreden: Bin ich verloren, wie es in Hebräer 6 und 10 steht, weil ich wieder hinausgegangen bin in die Welt? Bin ich der Mensch, der mutwillig gesündigt hat? Bin ich nun auf ewig verdammt? Habe ich den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes für unrein geachtet? Bleibt mir jetzt nur noch das schreckliche Warten auf das Gericht? Es ist nicht nötig, darauf eine Antwort zu geben. Es steht uns auch keine zu. Es wäre völlig falsch, hier beruhigend oder beunruhigend aufeinander einzuwirken. Fragen wir lieber so: Hast du über die Jahre nicht bemerkt, dass dich einer die ganze Zeit gesucht hat, hinter dir her war, dass immer wieder eine liebevolle Hand nach dir gegriffen hat? Ich selber kann, ja, ich muss bezeugen, dass Gottes Liebe dem Menschen nachgeht, dass er immer wirkt an unseren Herzen und sie auch dann überwindet, wenn wir es zulassen. Auch ich war weggegangen. Aber da war eine Hand, die darauf gewartet hat, dass ich mich wieder finden lasse. Es hat mich einer gesucht und gefunden. Ihr versteht, die Rede Jesu geht uns Christen an hier. Sie geht Christen an, die dann draußen im selbstgewählten Umfeld endlich die große innere Hungersnot ereilt hat, uns Gotteskinder, die wir das Gut und die Zeit und die Talente des Vaters verprasst haben, die jahrelang fern vom Vaterhaus und damit verloren waren für sein Reden. Jo, wir gehörten schon noch zu den Leuten, die immer wieder mal ihre Bibel hervorholten, Menschen, Söhne, Töchter, die wussten, wo ihr Vaterhaus ist. Aber wir sind überwältigt worden von dem, was Gott das Nichtige nennt. Das sind die Götzen, bis hin zum Schweinefraß. Verloren. Und nicht am Vaterherzen zu sein, bedeutet, das Ziel zu verfehlen. Und Zielverfehlung ist das am besten übersetzte Wort für Sünde. Der Lohn der Sünde aber ist der Tod. Wir alle wussten das, uns war das wohl bekannt, es war uns immer zutiefst bewusst. Der Sohn hier im Gleichnis, der kam sich selber ja nie tot vor, so wie du und ich. Der Vater drückt es aber dann doch so aus: Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Der Sohn kam sich aber sehr wohl verloren vor da draußen, aber doch nicht so verloren, dass er nicht hätte umkehren können zu einem von ihm gewählten Zeitpunkt. Und der Vater sieht es anders. Er war verloren und ist gesucht und wiedergefunden worden. Geht es vielen von uns nicht genauso? Wir meinen, wir haben ja noch Zeit. Wir fühlen uns auch nicht tot oder abgefallen. Der Vater urteilt aber nicht nach unseren Gefühlen, sondern nach unserer Ferne, nach unserer inneren Gottesferne. Wir sehen, die Sache ist ernster, als wir es uns einreden wollen da draußen. Gott sieht es nicht so, wie uns unser Herz die Lage vorgaukelt unter den Einflüsterungen des Widersachers. Aber ich denke, wir haben jetzt das Bild. Wir sehen den Ernst der Sache. Wir sehen, warum sie anfingen, warum sie so viel Grund hatten, fröhlich zu sein. Einer ist heimgekehrt, war tot und lebt nun, war verloren und ist wieder gefunden worden. Der Vater freut sich und die Knechte freuen sich. So ist es doch im Reich Gottes, nicht wahr? Die Engel und alle wahren Jünger Jesu freuen sich mit. Es ist ein Fest für alle, wenn einer zum Heiland kommt, wenn einer umkehrt, der weggegangen war. Der Sohn mag ja anfangs befangen dabei gesessen sein, zu Recht etwas verschüchtert. Wie ernst und knapp die Sache wirklich ist, wird uns ja erst im Lichte Gottes bewusst. Aber als dann die ersten bekannten Lieder erklingen, da fasst er sich und singt von Herzen mit, unter Freudentränen, die der Vater bei uns allen sehen und abwischen will, denn ein begnadigtes Herz, das singt und ist fröhlich. Ich denke, wir kennen das. Wir kennen die guten alten Lieder, die Psalmworte zum Beispiel, 118, Vers 24, dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Oder Psalm 126, der Herr hat Großes an uns getan, wir sind fröhlich geworden. Oder Psalm 90, sättige uns früh mit deiner Gnade, so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Ja, so ist sie, die Gnade Gottes. Sie ist ohne Wenn und Aber. Sie nimmt Verlorene an, ohne jegliche Einschränkung und vergibt uns voll und ganz. Das Wenn und das Aber, das befindet sich immer nur auf unserer Seite. Und da fällt ein ganz schweres Aber, wie ein dunkler Schatten auf dieses so sonnige Bild, ein unangenehmer Misston klingt hinein in den himmlischen Freudengesang. Denn da draußen steht ein Mann, der nicht mitsingen kann, weil er nicht mitsingen will. Nicht irgendein Fremder, sondern der ältere Sohn. Und jetzt kommt ein Trauerspiel. Es geht uns ja nicht um das Singen, um des Singens willen, um uns in Stimmung zu bringen, wie in charismatischen Kreisen üblich. Es geht darum, dass dieser Mann überhaupt nicht gesungen hat. Ihn wunderte und ärgerte das Singen schon, als er es hörte. Nun sind bei uns schon einmal Gesänge aufgestiegen, Lieder, weil einer gläubig geworden ist, weil einer wieder gefunden wurde, weil einer lebendig wurde? Ich denke schon. Und damit zurück zum Gleichnis. Wir stehen ja jetzt bei dem Wort, aber sein älterer Sohn war auf dem Feld. Und als er heimkam und sich dem Haus näherte, hörte er Musik und Tanz. Dieser ältere Sohn, der war ein Mann der Pflicht. Der war streng und kalt. Aber Menschen, von denen solch ein eisiger Hauch ausgeht, die singen prinzipiell nicht. Sie sind ja nicht zum Singen da, sondern um ihre Pflicht zu tun. Das Leben ist kein Lied, sondern eine schwere Aufgabe, sagen sie. Singen, das klingt ja schon so leichtfertig. Er war sehr fromm, gewissenhaft, der ältere Bruder, aber froh war er nicht. Das ist ein nicht zu übersehender Grundzug aller Religiösen, aller Couleur. Wenn aber einer die Gnade Gottes kennengelernt hat, dann hat er bald ein fröhliches Lied auf den Lippen. Aber jetzt geht es Schlag auf Schlag in dem missmutigen Herzen. Da steht dann, und er rief einen der Knechte herbei und erkundigte sich, was das sei. Der sprach zu ihm, dein Bruder ist gekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Wir haben das Bild, ja? Das ganze Haus des Vaters, der seinen verlorenen Sohn wieder hat, atmet Freude, alles lobt und singt in diesem fröhlichen Licht. Draußen aber vor der Tür in einer dunklen Ecke steht ein stummer Mann mit finsterem und hartem Gesicht. Ein Mann, der uns sagen wird, Bewährung ist aber besser als Bekehrung. Und diese Kategorie Mensch gibt es immer wieder in der Nähe des Vaterhauses. Leute, die sich ärgern, wenn sie hören, dass ein Sünder den Heiland gefunden hat. Was, der? Und da stand nun der Knecht ratlos vor diesem Mann. Was jetzt sagen? Dein Bruder ist gekommen. Na, mehr braucht es nicht. Er wollte ihn doch freundlich stimmen. Dein Bruder. Hätte er sich nicht mitfreuen sollen? Wenigstens um des Vaters willen, weil der jüngere Sohn wieder da war. Die Knechte freuen sich, der Bruder nicht. Hätte er nicht von sich aus schon längst alles tun sollen, um dem Bruder wieder ins Vaterhaus zu verhelfen? Paul Humburg führt ein Beispiel aus seiner Zeit an dazu. Es war bei einem Kanalbau. Ein Mann kam von ungefähr vorbei, als an der Baustelle ein Menschenauflauf zu beobachten war. Der Mann hinterfragte den Grund und erfuhr, dass einer der Männer im Erdreich verschüttet worden war. Da erkennt ihn einer der Arbeiter unten im Kanal und ruft, »Dein Bruder liegt hier unten!« Na, das hättet ihr sehen müssen, wie der Mann seinen Rock abgeworfen hat, wie schnell er bei den anderen Arbeitern war und wie schnell er zur Schaufel griff, um seinen Bruder auszugraben. Er hätte der ältere Sohn hier nicht ähnlich handeln, nicht auch so denken und fühlen müssen? Nein, er wurde zornig. Wie hieß der Text genau? Dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er ihn gesund wiedererhalten hat. Da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Mein Bruder? Dieser so vollkommene Mensch? Mein Bruder? Auch wir treffen ja immer wieder auf Glaubensgeschwister, die sich ärgern über offensichtliche Sünder, die nach Hause kommen dürfen, und die sich ärgern darüber, dass die so schnell und so einfach aufgenommen werden. Aufgrund von Christi Verdienst natürlich. Ja, sie selber plagen sich ein Leben lang, werden nicht froh und sind dessen nie sicher, ob sie selig werden oder nicht. Aber aus diesem Zustand heraus wollen sie nicht. Und dann fragen sie sich, diese argen Sünder, die sollen tatsächlich so schnell und so einfach und leicht das Heil ergreifen dürfen? Haben wir das Wort leicht gehört? Ja, was wissen denn hochmütige Brüder von der Gewissensnot eines Sünders, der von Gottes Wort überführt wurde? Was wissen sie von der tiefen Demütigung und von der inneren Einstellung, ich gehöre ja weg, bin nicht mehr wert zu leben? Und wie der jüngere Sohn es ausdrückt, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir, und ich bin nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen, will Tagelöhner werden. Aber wenn es einem Bruder nicht passt, wenn es einer Schwester nicht passt, wie die Sache von Gott her zugeht, dann wird's schwierig. Dann wird launisch weitergemockt und gesponnen. Da wird Zorn, Zwietracht und Missgunst gesät in jeder Gemeinschaft. Prüfen wir uns doch selbst, wie wir die Botschaft aufnehmen, wenn wir von einem fröhlich gewordenen Herzen hören, weil der Herr diesen Menschen angenommen hat. Steckt nicht auch in uns ein Teil dieser missgünstigen Art? Passen wir hier genau auf, wer in dieser Stellung verharrt, die der ältere Sohn hier an den Tag legt, der wird in Ewigkeit nicht in Gottes Himmel eingehen. Denn im Himmel ist Freude über einen Sünder, der Buße tut. Ja, meine Lieben, was geht da aber ab in manchen Gemeinschaften an Feindschaft, an unbotmäßiger Gesetzlichkeit und Unduldsamkeit und Unbarmherzigkeit? Und Gott sagt in Hesekiel 34, das Schwache stärkt dir nicht, das Kranke heilt dir nicht, das Verwundete verbindet dir nicht und das Verscheuchte holt dir nicht zurück und das Verlorene sucht dir nicht, sondern mit Gewalt und Härte herrscht dir über sie. Und im Neuen Testament ist uns gesagt, und zwar im 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 5, wir ermahnen euch aber, Brüder, verwarnt die Unordentlichen, tröstet die Kleinmütigen, nehmt euch der Schwachen an, seid langmütig gegen jedermann. Leute, die hier ein Aber einlegen, werden im Himmel aber nicht gebraucht. Leute, die zornig werden, wenn Gott einen Sünder begnadigt, für den sein geliebter Sohn sein Leben gelassen hat. Er prüft euch selbst, ob ihr Hoffnung hegen könnt, aufgenommen zu werden eines Tages im Himmel, wo die Freude herrscht über einen Sünder, der wahrhaft Buße getan hat. Wer sich aber hier daran ärgert, dass Sünder gerettet werden, für den ist dort kein Platz. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Herr sagt und zu wem er es sagt. Und gerade das ist ja der Hauptzweck eben dieses Gleichnisses. Zurück damit zum älteren Sohn. Es war wohl für ihn auch am klügsten, nicht hineinzugehen. Er hätte sich geärgert über alles, über das Feierkleid, über den Ring, über die neuen Schuhe und über das geschlachtete Kalb. Und vielleicht am meisten, als der Bruder anfing, mitzusingen. Sein Ohr, aber nicht sein Herz hätte den Text vernommen, an dem der Heimkehrer sich veranlasst sah, mit einzustimmen. Bei Psalm 103 vielleicht, wo es heißt, der dir alle deine Sünden vergibt und heilt alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Und da kann sich ein begnadigter Sünder ja nicht mehr halten, da muss er ja mitsingen. Aber das kann nur einer verstehen, der es selber erfahren hat. Da war es besser, der Ältere blieb draußen. Er wollte nicht hineingehen, steht sein Vater, aber ging hinaus und redete ihm zu. Nein, er wollte nicht. Gottes Wort sagt, des Menschen Zorn tut nicht, was vor Gott recht ist. Aber ist das hier nicht die schönste Stelle in diesem Gleichnis, wo sich unser Herr so viel Mühe machte, mit vielen Worten die Herzen vieler Pharisäer zu berühren? Denn sich eines Elenden, eines verkommenen und verlorenen Sohnes anzunehmen, das ist eine Liebe und Gnade, die uns wahrscheinlich noch verständlich vorkommt. Eher jedenfalls, als dass der Vater sich abmüht mit einem so harten, selbstgerechten, unsympathischen Mann wie dem älteren Sohn. Aber tut das unser Herr nicht genau an dieser Stelle mit den murrenden Pharisäern? Und war das nicht ebenso seine Art im Haus des Simon, des Pharisäers in Bethanien, als der bei sich dachte, wenn dieser ein Prophet wäre, dann wüsste er, was für eine Frau das ist, die zu seinen Füßen liegt. Hat sich nicht dann sozusagen Jesu Hand auf seinen Arm gelegt, als er ihm antwortete auf seine Gedanken, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit den Haaren ihres Hauptes getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat meine Füße mit Salbe gesalbt. Und deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben worden. Darum hat sie viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Und er sprach zu ihr, dir sind deine Sünden vergeben. Was wollen wir sagen, wir als Betroffene, wir Sünder, zu dem Wort, das Jesus hier in diesem Gleichnis ausgesprochen hat, mit dem er das liebevolle Wesen des Vaters beschreibt, da ging sein Vater heraus und bat ihn. Gibt es etwas Höheres? Gibt es etwas Tiefgehenderes? Gibt es mehr Entgegenkommen? Es ist ein Gleichnis, jawohl. Aber Jesu Worte sind Worte, die nie vergehen werden. Sie sind ewige Worte und was er sagt, ist Wahrheit. Deshalb sollten wir alle die Knie beugen, denn wir waren ja alle widerspenstig. Wir hatten einst auch 1000 Einwände und Ausflüchte dem guten Evangelium Gottes gegenüber. Wir wollten lange nicht hineingehen. Der Vater ließ uns aber nicht allein draußen stehen. Für mich ist es immer wieder ein Wunder, dass der lebendige, herrliche Gott sich um einen solchen Sünder kümmert wie mich. Trotz, ja gerade in meiner Widerspenstigkeit, hat er mich nicht verworfen und abgeschrieben, sondern auch ich habe erfahren, und es muss uns allen so gegangen sein, sonst säßen wir heute nicht hier, dass der Vater Gnade und Liebe über die Maßen an uns ergehen lässt. Und dass er uns noch einmal und noch einmal und noch einmal zu seinem lieben Sohn gezogen hat, indem wir die Rettung und das ewige Leben haben. Und die Rechtfertigung vor Gott. Unbegreifbare Gnade und Langmut Gottes. Wir Sünder. Schließen wir uns ein im Kämmerlein mit diesem Wort, da ging sein Vater heraus und bat ihn. Geh auf die Knie mit diesem Wort und sei ihm dankbar, ohne Wenn und Aber. Das ist die Liebe, die dich und mich gerettet hat. Da ging der Vater heraus und bat ihn. Und welch eine große Last hatte der Vater doch mit diesen seinen beiden Söhnen. Bleiben wir an dieser Stelle eingedenk, wir füllen beide Rollen aus. Nacheinander und mitunter sogar nebeneinander. Was haben wir Gott von Anfang an für Mühe gemacht und machen sie ihm noch? Kaum freut sich der Vater über den vom schlimmen Sündenweg heimgekehrten, da zeigt sich die noch schlimmere Verlorenheit des anderen Sohnes. Wir betrachten das ja aus der menschlichen Perspektive, von unten. Einer kehrt um, na gut, sagen wir uns, und der andere, ja, der war ja schon immer in der Gemeinde, der wird ja wohl durchkommen mit Gottes Hilfe. Aber wie sieht denn das aus Gottes Sicht aus? Da sitzt einer in der Reihe, all die Jahre, all die Versammlungen lang und geht am Ende verloren, in seines Herzens Härte. Ist es dem Herrn egal? Nimmermehr. Der gute Hirte gab ja sein Leben für beide. Und deshalb geht der Vater hinaus zu dem einen und hält Ausschau nach dem anderen. Ist irgendein Mensch hier, der meint, bei dem ganzen Gleichnis sei er nicht gemeint? Es gibt zwei verlorene Söhne in diesem Gleichnis und der Vater will sie beide haben. Er will uns alle haben, die Verkommenen und die Frommen. Und wir sind allemal dabei. Hören wir ganz genau hin, achten wir mal auf alle Details. Der Vater schickt ja keinen Knecht hinaus. Er selber ist in Christus hinausgegangen und bat hier die Pharisäer und Schriftgelehrten. Und du weißt recht genau, wie oft der Vater zu dir hinausgegangen ist in deine Spinnerei. Nicht Menschen haben dich eingeladen zu kommen, wieder und wieder. Ja, das vielleicht auch, aber wesentlich ist doch nur, dass uns der Vater nachgegangen ist in die Fremde und uns gesucht und wieder gefunden hat. Dass er zu dir hinausging, in deine Kompliziertheit, in deine Unversöhnlichkeit und dich gebeten hat, nicht wahr? Denn das alles hätte uns nichts als die Verdammnis eingebracht. Helfen hätten wir uns nicht können, von uns aus dagegen. Denn wir waren und wir sind verkauft unter die Zielverfehlung. Alle ihr Harten, die ihr durch die Versammlungen und durch die Bibel hindurch marschiert, ohne aufzumerken, ob es euch etwas angeht, ob der Vater gerade jetzt zu euch herauskam, lasst es euch sagen, was braucht ihr denn für einen Heiland? Was für einen Vater brauchst du denn? Ja, genau so einen, wie Jesus hier die Liebe des Vaters darstellt. Nur solch einen Vater und solch einen Heiland müssen wir haben, der sich nicht abschrecken lässt durch die Härte unseres Menschenherzens. Er ist ja nicht nur der Heiland der Sünder, sondern auch der Erbarmer der Pharisäer und aller kalten Schriftgelehrten unter uns. Er geht hinaus zu uns Unsympathischen und Selbstgefälligen. Oder wie sehen wir uns denn? Die Frage ist ohnehin nur, wie Gott uns sieht und dass er zu uns hinausgeht. Dann stellen wir noch, um zu Ende zu kommen, ein paar Überlegungen zum Rest des Textes an. So geht's weiter. Er aber antwortete und sprach zum Vater, siehe, so viele Jahre diene ich dir und habe nie dein Gebot übertreten. Und du hast mir nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Nun aber, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Schau. Das kommt dann heraus aus so einem missgünstigen Herzen. So viele Jahre diene ich dir. Wie ist das zu werten? Ich diene dir. Es wird nach außen hin wohl so ausgesehen haben. Er war jahrelang nahe beim Vater, stand dicht neben ihm sein ganzes Leben und hielt sich an sein Wort und an seine Ordnungen. Aber innerlich war er ihm fern, war er ihm fremd, war er fremder als der Sohn in der Ferne. Es war ein anderer Geist, der ihn bestimmte, und dieser Geist lässt ihn jetzt auch sagen, ich diene dir so viele Jahre. Ja, wie stimmt das zusammen, diese göttliche Liebe im Vaterherzen und die Kälte im Herzen des Sohnes? Oh, wie viele werden schon lange vor Gott in dem Wahn leben, ich diene dir. Wir brauchen jetzt nur an das Herausgehen des Vaters zu denken, an sein Bitten. Dann sehen wir schon, wie verkehrt diese Ansicht ist. Ich diene dir. Solch menschliche Logik zählt nicht vor Gott und gereicht uns nicht zum Guten. Wir sollten uns auf die Zunge beißen, bevor wir in all unserer Bitterkeit und was sonst noch herrscht in unserem Miteinander den Satz aussprechen, ich diene Gott. Ja, dieser Sohn diente dem Vater, ja, aber in innerer Verbitterung, er diente mit Groll gegen diesen Vater. Er war mit dem Herzen ganz woanders in seinem Dienst. Du hast mir keinen Bock gegeben. Ja, hat er denn den Vater je um einen Bock gebeten? Ist er nicht ein zu großer, sündiger Spinner? War er nicht immer zu stolz dazu? Denn die Aussage des Vaters, alles was mein ist, das ist dein, lässt diesen Schluss zu. Es war dem Sohn nichts verwehrt. Aber er hatte in sich drinnen jene Sperre wie der Mann mit dem einen Talent. Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Also einer macht keinen Gebrauch von den Gütern im Reich des Vaters. Er distanziert sich. In Sprüche 18 steht, ein Armer redet mit Flehen, aber ein Reicher antwortet hart. So ist es auch im Gebet. Er war dem Vater entfremdet. Seine Meinung war, wenn's der Vater mir nicht anbietet, dann eben nicht. Oh, wie sind Jesu Aussagen dazu konträr. Alle Zeit bitten sollen wir doch und nicht nachlassen. Und er sagt, euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt, ehe ihr ihn darum bittet. Aber der ältere Sohn hier hat mit dem Vater nur das Notwendigste gesprochen, nämlich was die Pflicht betrifft und die Arbeit. Was da fehlt, ist das Herzensverhältnis. Tut das nicht mancher, der meint, er diene Gott? Wenn man solche fragt, sagen sie, du, ich bete ja jeden Morgen und auch am Abend. Ja, wenn ich jeden Tag zweimal mit meiner Frau rede, einmal am Morgen und einmal am Abend, dann ist das ja die optimale Ehe, nicht wahr? Was meint ihr? Dieser Typus älterer Söhne, der hat immer einen schweren Dienst beim Vater, den sie dann in Folge als harten Mann hinstellen. Und wer es noch nicht bemerkt hat, der Sohn sagt in seiner Anrede auch nicht das Wort Vater. Erbärmlich, arm und freudlos ist der ganze Mensch und sein sogenannter Gottesdienst. Und mich staudert's immer, wenn dieses Wort in den Schaufenstern und Terminplänen der Kirchen angeschrieben ist, Gottesdienstplan, eine Blasphemie. Einen Bock hat er zwar angesprochen, aber nie gewollt. Von Freunden, von seinen Freunden war die Rede. Einen Bock, um mit dem Vater ein Fest zu feiern, das war ihm ein fremder Gedanke. Ja, solche Leute müssen auch möglichst weit weg von Gott, wenn sie sich einmal freuen wollen. Ist der Vater dabei, dann ist es ihnen keine Freude mehr, kein Genuss. Dieses Wort, mir hast du nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich sein kann. Was sagt denn das noch aus? Nie fröhlich? Ja, wie ist denn das bei uns? Bei all unserem Christsein, bei all unserem Frommsein? Und das heißt nützlich sein, laut deutscher Etymologie. Nie fröhlich? Was für ein armes Leben solcher Christen in Kirchen und Gemeinden. Ein Leben unter dem Gesetz, unter ihrem eigenen Gesetz, fern vom Vater. So fromm und so unfroh? Wer aber die Gnade dringend braucht und kennt die Vergebung, wer Christus und sein Heil kennt, der kennt die Freude und ist reich, auch wenn er der ärmste Mensch auf Erden wäre. Wechseln wir damit den Fokus, wechseln wir über zum jüngeren Sohn. Der hatte kein Verlangen nach einem Bock, dem war es nur mehr, um dem Vater zu tun. Was für ein Herzensunterschied. Wie geht es weiter im Text? Nun aber, sagt er, da dieser dein Sohn gekommen ist, der dein Gut mit Huren vergeudet hat, hast du für ihn das gemästete Kalb geschlachtet. Er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Jetzt also prasseln förmlich dem verhärteten Herzen gemäß harte Worte aus dem Mund des älteren Sohnes, beginnend mit dieser, dein Sohn, nicht mein Bruder, nein, dieser, dein Sohn. Damit geht er jetzt offen gegen den gütigen Vater an, der ihm sein Leben lang nur mit Liebe entgegengekommen ist. Was sagt Gottes Wort überhaupt über das Verhältnis der Kinder zu ihren Eltern? Der Sohn behauptet hier, ich habe dir alle die Jahre treu gedient und du hast mir nie einen guten Tag bereitet. Ja, so geht leider vielen der Mund über. Nun ist das die rechte Art, den Eltern, dem Vater zu dienen? Solch harte Zunge, solch böse Anschuldigung? Die Bibel sagt uns nicht, du sollst deinen Vater und deine Mutter belehren, auch nicht bekehren, sondern du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, solange du lebst in dem Land, das der Herr dein Gott dir gibt. Und wir erinnern uns, schon öfter festgestellt zu haben, für uns ist Jesus Christus das verheißene Land, in dem wir lange leben sollen, sehr lange, in die Ewigkeiten der Ewigkeiten. Wir Kinder alle, auch die über 50-Jährigen, achtet auf euer Verhältnis zu euren Eltern, denn dahinter steht der Vatergedanke, wie auch Paulus ihn achtet, der in Epheser 3 dazu sagt, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Der Vater Jesu Christi. Liegt nicht überhaupt der Gedanke nahe, dass bei all den Worten Jesu dieses Gleichnis weniger den verlorenen Sohn zum Inhalt hat, als vielmehr das Wesen und Tun des liebevollen himmlischen Vaters? Mir scheint, so ist es. Es bleibt ja nicht einmal bei der frechen Anzüglichkeit des älteren Sohnes in den Worten, da dieser dein Sohn gekommen ist. Er stellt jetzt bisher Unbekanntes, etwas bisher Unausgesprochenes in den Raum, der dein Gut mit Huren vergeudet hat. Dieser, dein Sohn, hat das getan. Hat was getan? Etwas, das der ältere Sohn aus sich heraus beinhart anprangert. Ob es wahr ist, steht hier nicht. Der Herr lässt es dem Mann im Gleichnis widerfahren, dass er den jüngeren Bruder auf diese Weise verklagt, was der Vater aber nicht getan hatte. Und er hat dabei dein Gut verprasst. Ja, was geht das ihn an? Genauso wie das gemästete Kalb, das geschlachtet wurde fürs Freudenfest, als man anfing, fröhlich zu sein. Es ist zwangsläufig die Art solcher älterer Brüder, dass sie anderer Leute Sünden breittreten, wobei der Wahrheitsgehalt oft recht diffus ist, so wie hier. Und wir lasen nichts von dem, was von ihm vorgebracht wird. Wir lesen im Gottes Wort aber in Sprüche 30, es gibt ein Geschlecht, das seinen Vater verflucht und seine Mutter nicht segnet. Ein Geschlecht, das rein ist in seinen eigenen Augen und doch von seinem Kot nicht gewaschen ist. Ein Geschlecht, mit was für hohen Augen und erhabenen Augenwimpern. Ein Geschlecht, dessen Zähne Schwerter und dessen Gebisse Messer sind, um die Elenden aus dem Land wegzufressen und die Armen aus der Mitte der Menschen. So haben wir das doch alle schon kennengelernt. Ein Sünder sorgt für des anderen Sünders Schande. Es sind ältere Geschwister, die herum erzählen werden, dass auch du eine Vergangenheit hast, um vor Menschen selber nicht so schlecht dazustehen, wie sie vor Gott selber sind. Der ältere Bruder kann also nicht vergeben, kann nicht vergessen. Der Vater aber kann es. Der ältere Bruder hat demnach mit dem Evangelium nichts zu tun. Wohl, Recht muss ja Recht bleiben und die Liebe freut sich der Wahrheit und ermahnt auch. Aber nicht so, nicht hinterrücks auf diese harte, unbarmherzige Art. Der Verkläger der Brüder von unten, der reicht uns ja aus zum Anklagen. Uns braucht's nicht dazu. Wir dürfen füreinander beten, wenn ein Glied am Leib leidet und fehlgeht. Und eines noch, so viele Jahre diene ich dir, da hört man den fragenden Vorwurf direkt heraus. Und? Was hat man davon? Nicht einmal einen Bock. Die Einstellung unseres Herrn, was unseren Dienst betrifft, ist uns ja nicht unbekannt, aus Lukas 17. So sollt auch ihr, sagt er, wenn ihr alles getan habt, was euch befohlen war, sprechen, wir sind unnütze Knechte, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Soweit zum Dienst. Aber was haben wir wirklich? Was ist uns geworden? Was ist aus uns geworden? Da steht in Römer 8, 32, er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Und Kolosser 2, 9 sagt, denn in ihm, in Christus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Na, ist das nichts? Will jemand von uns lieber einen Bock? Nehmen wir, statt da einen Bock zu schießen, doch lieber des Vaters Güte in Anspruch, denn im Psalm 56 steht, das weiß ich, dass Gott für mich ist. Und mehr brauche ich nicht. Gott definiert mein Verhältnis zu ihm nach meiner Herzensferne bzw. Herzensnähe zu ihm. Der Vater ist ja extra zum Sohn herausgegangen, um ihm gut zuzureden, um ihn zu bitten, hereinzukommen in den Festsaal. Wie wir gelesen haben, er aber sprach zu ihm, mein Sohn, du bist ja alle Zeit bei mir und alles, was mein ist, das ist dein. Du solltest aber fröhlich sein und dich freuen, denn dieser, dein Bruder, war tot und ist wieder lebendig geworden und er war verloren und ist wiedergefunden worden. Du solltest fröhlich sein. An meinem fröhlichen, dankbaren Herzen in Christus kann ich selber meine Gottesnähe messen. Je weniger fröhlich mein Herz ist im Herrn, umso weiter habe ich mich innerlich vom Vater entfernt. Sehen wir Jesus an, wie das bei ihm war. Er frohlockte im Herzen. Oder sehen wir König David an und die Psalmworte, die er schreiben durfte. Ein fröhliches Herz wegen seinem Gott hatte David mitten in der größten Bedrängnis. Das ist es, was Gott gefällt. Du sollst fröhlich sein. Und schau zu, dass du nicht noch doch verloren gehst, obwohl du in eine Gemeinde gehst, obwohl du getauft bist, obwohl du mitarbeiten darfst im Reich Gottes, weil du missmutig bist, missgünstig und rebellisch. Bitte den Herrn und den Vater um ein allzeit fröhliches Herz. Das Kennzeichen aller wahren Gläubigen, auch im Leid. Fröhlich solltest du sein und guten Mutes. Das sei uns allen gesagt, die wir gefunden worden sind und damit zum Vater gefunden haben, durch seinen lieben Sohn Jesus Christus. Was hinter dir liegt, ist deine große Schuld. Und ja, es mag sein, dass eine Zeit lang schmähende, lästernde, ältere Brüder um dich herum ihr Unwesen treiben. Und in dir drinnen sind vielleicht auch bange Zweifel. Du magst dich oft fragen, ja, halte ich denn noch durch all die Jahre oder treibt mich mein böses, altes Herz nicht doch noch weg und in den Untergang? Es ist das Leben des Christus, das dir gegeben worden ist. Also kümmere dich nicht um all deine Sorgen und Befürchtungen, sondern freue dich. Der Vater ist für dich, weil du im Sohn bist. In seinem Sohn nimmt er auch dich als Sohn an. Und weil vielleicht jetzt Menschen zuhören, die fragen, ja, wie geht das im Sohn sein? Hier die Antwort aus dem Wort Gottes, es steht in Kolosser 2, 6 bis 7. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Steht Jesus bei dir noch vor der Tür deines Herzens und klopft an? Und lass ihn ein, lass ihn jetzt herein, denn dieser nimmt Sünder wie dich und mich an und isst mit ihnen. Mein Heiland und mein himmlischer Vater sind eins. Und ich habe aus seinem Mund den frohmachenden und wohlbegründeten Auftrag, du sollst allzeit fröhlich sein. Jesus hat für uns gelitten und hat es uns erstritten, dass wir ins Vaterhaus einkehren und dort bleiben dürfen, um ewig fröhlich zu sein. Und deshalb schreibt auch Judas im Heiligen Geist an uns, ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf euren allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Bewahrt euch selbst in der Liebe Gottes und hofft auf die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus zum ewigen Leben. Und erbarmt euch über die einen, wobei ihr unterscheiden sollt, aber andere rettet mit Furcht, indem ihr sie aus dem Feuer reißt, wobei ihr auch das vom Fleisch befleckte Gewand hassen sollt. Dem aber, der mächtig genug ist, euch ohne Straucheln zu bewahren und euch unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem allein weisen Gott, unserem Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät. Amen. Aber jetzt bitte ich noch darum, dass wir gemeinsam die ersten beiden Strophen von Martin Rinkhardts schönem Danklied zusammensingen, als würdigen Abschluss, mit der Bitte an den Vater um ein allzeit fröhliches Herz für uns alle. Nun danket alle Gott mit Herzen, Mund und Händen, der große Dinge tut an uns und allen Enden, der uns von Mutterleib und Kindesbeinen an unzählig viel zu gut bis hierher hat getan. Der ewig reiche Gott woll uns bei unserm Leben ein immer fröhlich Herz und edlen Frieden geben und uns in seiner Gnad erhalten fort und fort und uns aus aller Not erlösen hier und